Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Der Wimpelabend. In dem Jahr, als das Gerücht in Hektare die Runde machte, der Papst werde auf der Landstraße am Dorf vorbeikommen, übernahm Vater die Herrschaft auf unserem Anwesen und begann, zu Großmutters Unmut, seine Reformen einzuführen, die das Haus und den Hof langsam aber sicher in einen wilden Tierpark verwandelten. Da gab es nicht nur Bienenstöcke, Käfige mit Distelfinken und Kanarienvögeln, einen Kaninchenstall oder den Taubenschlag auf dem Speicher, in dem aus Eiern, zart wie Tischtennisbälle, tapsige Küken schlüpften. Vater, der mich über den Verlust von Blackie hinwegtrösten wollte, brachte außerdem Mitte Februar, gleich nach meinem Geburtstag, unter seiner Jacke eine piepsende Wattekugel mit, die sich am Ofen allmählich in einen wenige Wochen alten Hirtenhund, einen Portalaner, verwandelte. Wir nannten ihn Teddy. Im Frühjahr organisierte Vater einen Bagger und verbreiterte den Teich hinter dem Haus von der Straße her. Mutter erlaubte nicht, dass ich mich der Baustelle näherte, aber wenn sie zur Arbeit ging, huschte ich zu dieser trapezförmigen Lehmgrube. Ich kauerte an der Halde der ausgebaggerten Erde, hielt mich an den Stümpfen der weiß gekalkten Bäumchen und an den von Froschleich umgebenen Kalmusstängeln fest und betrachtete die von Wasserläufern gekräuselte Oberfläche. Eines Sonntags, kurz vor der Ankunft des Papstes, reichte Vater mir das Fernglas und sagte, ich solle genau auf das Feld schauen. Es gab eine Gelegenheit und ich habe dir für 2 Flaschen Wodka eine Nummer gekauft, flüsterte er und zeigte auf die am weitesten entfernte Wiese, die mit Löwenzahnblüten gesprenkelt war. Dort bauen wir ein neues Haus. Ich wusste nicht, was es mit dem Kaufen einer Nummer auf sich hatte, aber ich ahnte, dass Vater seit der Rückkehr aus dem Militärarrest in 2 Häusern gleichzeitig wohnte. Das eine, aus Stein und ziemlich ruiniert, schwankte schon auf seinen Kalkfundamenten, das andere, sauber aus Backstein mit Zentralheizung, mit einem nach Harz duftenden Speicher und einem blitzenden, bis zur Decke gekachelten Badezimmer, entstand über die Jahre in seinem Kopf. Am Abend bemerkte ich, dass Großmutter einen Kuchen zubereitet und den Boden mit Essigwasser gereinigt hatte, was in der Regel das baldige Eintreffen von Gästen ankündigte. Und tatsächlich kamen allmählich die Frauen aus dem Dorf zusammen. 2 Schwestern von Großmutter, Sofia und Salomea, fast alle unsere Nachbarinnen aus Hektare und, was mich wunderte, die Schneiderin Frau Stashikova, die selten bei jemandem vorbeischaute, weil sie ständig bis über beide Ohren in Arbeit steckte. Zusammen mit meiner Mutter war etwa ein Dutzend Frauen im Haus. Alle hatten mit Tüchern bedeckte Kornsiebe und Leinensäckchen mitgebracht. Ich dachte zunächst, das wird ein Rupfabend, obwohl im Juni eigentlich niemand in Hektare Federn rupfte. Doch statt Federn schütteten die Frauen Fetzen von bunten Stoffen aus den Sieben, Reste von Kleidern, Morgenröcken, Taufdeckchen, von Vorhängen, Wandteppichen oder auch Fransen, die von den Türken vom Osterbrauch übrig geblieben waren, was halt jede so zu Hause hatte. Und unter der Anleitung der Schneiderin begannen sie, Wimpel zu nähen, die zu beiden Seiten der Landstraße die Landstraße schmücken sollten, an der Papst Johannes Paul II. Auf seiner Polenreise vorbeikommen sollte. Als die Wimpelkette schon fast fertig war und sich durch die 2 Stuben, den Flur und über die Terrasse schlängelte, begann Großmutter auf dem Fenstersims und auf der Kredenz einen Imbiss zu verteilen und Mama holte aus ihrem Küchenversteck eine in einen Lappen gewickelte Flasche Eierlikör. »Also Mädels, trinken wir ein Gläschen auf die Gesundheit des Heiligen Vaters«, schlug sie vor. Das musste sie nicht zweimal sagen. Die Frauen legten ihre Fingerhüte, Fäden und Stoffstücke zur Seite, machten es sich bequem, tranken von dem selbstgemachten Getränk und kamen dabei ins Erzählen. »Seit mein Mann tot ist, habe ich keine Lust mehr, Karamell zu schmelzen und den Flaum unter der Nase zu entfernen«, offenbarte die Schneiderin mit ihrer tiefen Stimme und säumte die letzte Seite ihres Wimpels. »Ich schrubbe die Fersen auch nicht mehr mit Asche, spüle die Haare nicht mehr mit Kamille« und träume morgens nicht mehr davon, von der Leiter zu fallen. Meine Nase ist lang geworden, die Brust hängt. Das heißt, meine Lieben, dass ich bald den Abgang mache. Sie lachte heiser. Ach was, du willst uns doch nicht einfach allein lassen. Und wer gibt uns dann Ratschläge? Wer näht uns die Sachen für Hochzeit und Kommunion? Jetzt bist du schon so lang ohne deine bessere Hälfte, da hältst du es auch noch ein paar Jährchen aus, sagte Großmutter. Und wie geht's deiner Enkelin? Ist die Tante aus Amerika schon zu ihr gekommen? Wandte sich ihre ältere Schwester Salomea an Großmutter. Was weiß denn ich? Die Frauen sahen mich forschend an und ich wurde bis über beide Ohren rot, denn ich verstand zwar ihr geheimniskrämerisches Gerede von der Tante in Amerika nicht, aber ich spürte intuitiv, dass es hier um etwas Wichtiges ging. Ich nahm Teddy vom Schoß. Er begann unter dem Tisch mit den Fetzen zu spielen und ich überlegte, welche Verwandte es sein könnte, die mich besuchen kommen sollte. Meinten Sie vielleicht Großvaters Tante, die während der Ruhr-Epidemie Zarenrubel in Strümpfen versteckt hatte und nach Kanada geflohen war? Aber die wäre jetzt an die 120 Jahre alt. Näht, Mädels, näht, vom Tratschen werden die Fähnchen nicht fertig und gleich kommen die Männer sie abholen, half mir Sophia, Großmutters andere Schwester, aus der Bedrängnis. Jemand klopfte an die Tür und auf der Terrasse entstand ein Durcheinander. Drei Herren packten die Wimpelkette in einen Jutesack und gingen los, um sie entlang der Straße aufzuhängen. Wie sich später herausstellte, warteten auf der anderen Seite der Kreuzung schon diejenigen, deren Aufgabe es war, die Dekoration zu zerstören. Am Morgen lief ich mit Teddy zur Straße, um den Papst mit einem Fähnchen zu begrüßen, das ich am Kiosk gekauft hatte und das mit einem Wappen des Vatikans bedruckt war. Von der kilometerlangen Wimpelkette waren nur noch verdreckte, nasse Fetzen übrig geblieben, die im Graben neben Kippen und Wodkaflaschen lagen. Ich wartete ein paar Stunden auf das Papamobil. Es nieselte die ganze Zeit. Teddy sah bald so aus wie an dem Tag, als Vater ihn brachte. Der Asphalt glänzte wie eine Auberginenschale. Aus Richtung Katowice fuhr ein verspäteter Bus mit Pilgern nach Jasna Góra vorbei, der mit Bildern des Heiligen Vaters beklebt war. Dann flimmerten mir die weiß-blauen Uniformen der Junioren-Radrennfahrer aus Poray vor den Augen, später Gienek, der Mähdrescherfahrer, der um diese Zeit normalerweise zum Mittagessen in den Jupiter ging, zwei Traktoren und ein Lastwagen mit der Aufschrift »Trag Kleider von CDT«. Als es richtig zu regnen anfing, stellte ich mich mit Teddy beim Gasthof unter und atmete den Geruch von Krautwickeln und Bigos ein. Und die Frau vom Buffet gab mir zu verstehen, ich solle nach Hause zum Essen gehen. Im Fernsehen hätten sie gesagt, der Papst sei am Morgen mit dem Hubschrauber nach Częstochowa geflogen. Ja, vielleicht lese ich noch ein Stückchen, noch ein Kapitel, zumindest das erstmal, dann schauen wir weiter. Der Vater ist eine sehr wichtige Gestalt hier und in diesem Kapitel geht es um den Vater. Verspätete Fütterung der Bienen. Am Sonntag, gleich nach dem Mittagessen, wollte Vater die Felle der Moschustiere gerben und schnitt sich mit dem schmutzigen Messer in den Finger. Um die Wunde herum entstand eine orangefarbene Rötung. Als Vater Fieber bekam, seine Lymphknoten anschwollen und sich auf seinem Rücken ein Bluterguss bildete, rief Mutter vom Bürgermeister aus den Notdienst an. Nach zwei Stunden traf ein Krankenwagen ein und brachte Vater wegen Verdacht auf Blutvergiftung mit Blaulicht ins Krankenhaus, wo man, wie Mutter erzählte, sein Blut austauschte und ihm mit einer Spezialpumpe Medikamente in den Bauch verabreichte. Nach drei Wochen hatte Vater wie durch ein Wunder die Krankheit überstanden, aber als er nach Hause kam, erkannte ich ihn kaum wieder. Er hatte 10 Kilo abgenommen und fast vollständig sein Gehör verloren. Seine Augen waren verblasst und sein vorher dunkler Teint hatte die Farbe von Meerrettich angenommen. Er bekam L4-Status und musste eine Zeit lang nicht mehr in die Papierfabrik. Um 7 Uhr wachte er auf, warf sich die Jacke mit dem Tarnmuster über und beobachtete durch das Fenster im Esszimmer den Teich und die Bienenstöcke, die zwischen den kahlen Johannisbeersträuchern standen. Um 9 wusch er sich, zog ein Hemd, seinen engen Lieblingspullover mit den schwarz-weißen Rompen und seine Mokassins an. Nachdem er 2 rohe Eier ausgetrunken hatte, schaute er sich alte Bildbände mit Fischen und Vögeln an, die er zuhauf aus der Makulaturabteilung der Papierfabrik mitgebracht hatte. Oder er holte aus der Kiste mit dem Präparationszubehör sein altes Jagdmesser mit dem Griff, der am Ende mit dem Huf eines Hirschkalbs verziert war. Er klappte es auf und wieder zu, als spielte er ein Spiel. So war es fast täglich. Er präparierte keine Tiere mehr, er spielte nicht mehr Poker, er ging nicht mehr fischen und richtete immer seltener das Wort an irgendjemanden. Erst als er in der Zeitschrift Imkerei las, dass der Frost in diesem harten Winter viele Bienenstöcke im südlichen Polen zerstört hatte, kehrte Vater wieder ins Leben zurück. Er sprang wie von der Tarantel gestochen von der Couch auf, holte einen verrußten Topf aus der Kredenz, schüttete zwei Tüten Zucker hinein und übergoss sie mit Wasser aus dem Teekessel. Nach einer guten Viertelstunde begann die goldene Melasse zu kochen. Aus dem Topf stiegen Luftbläschen auf und berührten Vaters geschwollene Finger. Die mit Ruß bedeckte Stube erfüllte sich mit dem angenehmen Duft von Karamell. Vater rannte in Hausschuhen hinaus, rutschte auf dem vereisten Weg aus und montierte an den Einfluglöchern der Beuten aus Plastikflaschen geschnittene Futternäpfchen, die er dann zur Hälfte mit dem abgekühlten Syrup füllte. Nach einer Stunde kam er zurück ins Haus und setzte sich resigniert auf die Couch, die auf den Füßen aus Birkenholz wackelte. »Ich bin zu spät gekommen, verflixt nochmal«, sagte er kläglich und klopfte den Schnee vom Hausschuh. »Ich habe vergessen, sie im Herbst zu füttern, und alle Schwärme sind eingegangen.« Zum ersten Mal seit längerer Zeit hatte ich Gelegenheit, ihn aus der Nähe zu betrachten, und ich bemerkte, wie alt er in den letzten Wochen geworden war. Er färbte seinen Schnurrbart nicht mehr mit Ruß vom Boden des Wasserkessels und sah jetzt aus, als hätte er sich ein verwelktes Blatt unter die Nase geklebt. Auch hatte er aufgehört, eine Krawatte zu tragen, und seine schneeweißen Hemden wurden muffig im Schrank. Mein forschender Blick schien Vater zu beschämen, und er wandte das Gesicht ab und schaute zum Fenster. Ich wusste nicht, wie ich ihn trösten konnte. Es tat mir leid, sowohl um Vater als auch um die Bienen, aber ich ließ es mir nicht anmerken. In dieser Zeit schwirrten in meinem Teenagerkopf so viele Dinge gleichzeitig herum, dass ich am liebsten schwieg oder mich heimlich, damit meine Mutter es nicht merkte, zu Medikamentenschränkchen schlich und immer mehr von den nach Minze und Hopfen riechenden Milokardintropfen nahm. Ich holte aus meiner Kiste das Etikett der Danziger Zündholzfabrik. Die Bienen, deine Verbündeten. 48 Zündhölzer, 30 Groschen. Und schenkte es Vater. Dann nutzte ich Großvaters Abwesenheit, den mein deutsches Kauderwelsch immer störte, zog meine Jacke an und ging ins ungeheizte Esszimmer, um dort Vokabeln für die Deutscharbeit zu lernen. Nach einer Stunde wurden die Wolframdrähtchen in der Glühbirne rot wie zwei Zwillingskometen. Sie flackerten und erloschen, aber niemand im Haus beachtete das. Wir hatten uns an ein Leben in ständigem Halbdunkel gewöhnt. Entweder der Zähler haute die Sicherungen raus, ein Sturm riss die Stromleitungen herunter oder das Elektrizitätswerk führte die 10. Stufe der Energieversorgung ein. An jenem Abend saßen wir im Licht des Ofens wie vorsintflutliche, in Bernstein verschlossene Insekten. Vater in seiner neuen Welt der gedämpften Laute versunken, ich von Milokardin und den unregelmäßigen Formen der deutschen Verben benebelt. Über dem heißen Ofenrohr wogte die Luft. Aus dem Aschenkasten sprühten Funken und verschwanden auf dem marmorierten Linoleum wie Meteoriten im dunklen, undurchdringlichen Ozean. Vater betrachtete nachdenklich die Biene in der symmetrischen Sonnenblumenblüte des Etiketts, das ich ihm geschenkt hatte, und dann riss er ein Blatt von dem Efeu ab, der sich an einem Faden von der Lampe zum Türrahmen rankte, und begann darauf, eine so ergreifende Melodie zu spielen, dass mir ein Schauer über den Rücken lief. Unter dem Einfluss von Vaters Musik, die ich zum ersten Mal als angenehm empfand, erwachte etwas in mir und riss mich aus der Apathie. Ich roch brennende Wacholderzweige, ich sah ein Zigeunerlager, Menschen, die auf einer Waldlichtung in bunten Gewändern durch brennende Reifen sprangen. Dann hörte Vater auf zu spielen, rollte sich auf der Couch zusammen wie ein Kind und blieb reglos liegen. Am Fenster huschte der Schatten einer Bienenkönigin vorbei.